NDR Info. Feiertagsforum.
Das reife Glück. Eine zweite Ehe ist eine Liebesreise mit Hindernissen. Eine Sendung von Doris Weber.
Ich erlebe das sehr oft auch als Paartherapeut, dass Menschen nach einer sehr schmerzlichen Trennung, vor allem wenn es dann auch noch um Kinder geht, in die Resignation, in den Zynismus, in die Verzweiflung gehen, auch sich entwertet fühlen und sich eine zweite große Liebe nicht mehr zutrauen.
Matthias Jung, Gestalttherapeut und Philosoph am Gesundheitszentrum Dr. Max-Otto-Brucker-Haus in Lahnstein, hat diese zweite große Liebe gefunden. Er und seine Frau, beide 75 Jahre alt, leben seit 21 Jahren in einer glücklichen Zweitehe.
In der Zweitehe ist die große Chance, auch endlich zu lernen, dass wir nicht alles vom Partner kriegen und dass wir selber dem Partner nicht alles geben können. Wir sind realistischer geworden. Wir sind durch die Endbindestrich-Täuschung gegangen. In den ersten großen Beziehungen, da stilisieren wir den anderen zum Traummann, zur Traumfrau. Das haben wir jetzt gelernt. Das gibt es so nicht. Wir können in uns nicht backen. Da müssen wir einfach runter und müssen ein realistisches Bild gewinnen. Plötzlich kommen die Realien des Lebens. Da sind wir einfach, wie soll ich mal sagen, krisengeprüft. Und wir haben übrigens auch gelernt, wie man mit Krisen umgeht. Das ist ein großer Schatz in der Zweitbeziehung.
Diese zweite Ehe wurde ihm zum entscheidenden Reifungsschritt und zur Reise in das Glück. Schreibt er in dem Buch, ich möchte noch einmal lieben, Zweitehe das reife Glück. Doch wirklich reif werden kann dieses Glück erst, so Matthias Jung, wenn die erste Ehe in ihrer Bedeutung gewürdigt und als wertvolle Erfahrung in das Leben integriert werden kann.
Ich selbst habe in meiner ersten 21 Jahre währenden Ehe viel Schönes erlebt. Wir waren beide in der Friedens- und Gewerkschaftsbewegung engagiert. Wir haben Freundschaft gepflegt, Literatur und Cineastik geliebt, ein Mietshaus saniert, Therapien absolviert. Dann gerieten wir auseinander. Die von Anfang an bestehenden Differenzen wurden unüberwindbar. Die Trennung empfanden wir gleichwohl wie eine Amputation bei lebendigem Leib ohne Narkose. Ich zögerte lange, viel zu lange, bis ich den Trennungsschritt vollzog.
Mir war das sehr wichtig, wie ich nach endlosem Zögern und innerem Widerstand dann definitiv mit meiner Frau besprochen haben, dass wir auseinandergehen. Und ich möchte nur eines ganz sauber herausarbeiten. Was war mein Anteil an dem nicht mehr gelingen der Ehe? Das war außerordentlich wichtig. Damit konnte ich verhindern, dass ich meine ganzen Kinderkrankheiten wieder in die nächste Beziehung hineingeschleppt hätte, wie eine Infektion. Das ist wichtig. Wir müssen da Inventur machen.
Denn eine Beziehung zu beenden, ist nicht einfach nur ein Scheitern. Wenn die Liebe unweigerlich erloschen ist, wenn Gleichgültigkeit, Kälte, Verachtung, gar Hass an ihre Stelle treten, dann, sagt Matthias Jung, ist es humaner, diesen Zustand loszulassen und dem Leben neue Räume zu eröffnen, um die Kraft und den Mut zu finden, vielleicht doch noch einmal lieben zu können.
Die Trennung ist eine ganz große psychologische und psychodynamische Leistung. Das sich trennen bedeutet Mut. Das bedeutet, ein vollkommen neues Leben anzufangen. Da kollidiert die Treue zur Beziehung mit der Treue zum eigenen Ich. Und die Treue zum eigenen Ich ist ausschlaggebender. Das muss man auch als Leistung sehen. Trennungen sind auch Leistungen in unserem Leben. Ich betone auch, aber sie sind auf keinen Fall nur ein Scheitern.
Es gibt kaum eine Trennung, die nicht mit Tränen und Schmerzen verbunden ist. Und mit der Trauer darüber, dass ich nicht erfüllen konnte, was sich das Paar einst erhofft und versprochen hatte, bis dass der Tod uns scheidet.
Es wäre auch schlimm, wenn wir den Satz nicht wenigstens probieren würden. Ich würde allerdings für eine weichere und realistischere Formel plädieren. Ich will versuchen, dir in guten und schlechten Tagen treu zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Aber dahinter steckt natürlich sozusagen der Fundamentalismus unserer Gefühle. Wir setzen alles auf die Liebe, aber auch wirklich alles. Die Liebe ist sozusagen die Religion der Moderne geworden. Aber wenn die Liebe nicht mehr da ist, wenn die Beziehung nicht mehr lebbar ist, dann gehen wir heute auch. Wir haben unendlich viel mehr Optionen und Freiheit. Das ist die Realität. Aber dass wir auf Dauer anstreben, das ist vollkommen berechtigt. Aber es ist immer mit den Idealen so, sie sind wie die Sterne. Wir können sie sehen, aber wir können sie nicht erreichen.
Am Ende seines Buches »Ich möchte noch einmal lieben, Zweitehe das reife Glück« schreibt Matthias Jung:
Das Wagnis und Glück der Zweitehe. Ich fühle es. Meine heutige Frau ist die Liebe, die mich umhüllt. Heute wage ich zu sagen, man weiß nicht, ob man eine gute Ehe führt. Man weiß es erst am Ende. Dann können Sie zurückblicken und sich fragen, hatte ich eine glückliche Ehe? Ich habe diesen Punkt erreicht. Ich kann zurückblicken. Ich vermisse meine Frau jeden Tag. Ich warte jeden Nachmittag. Ich warte darauf, dass sie kommt und sich auf meinen Schoß setzt.
Das besondere Glück ist auch die Zeit, die noch vor uns liegt. Wir leben ja in der Endlichkeit, in der zweiten Ehe, ungleich stärker. Dass das die Stimmungslage außerordentlich verdichtet. Ein ungewohnter Geiz schleicht sich ein. Man will die Stunden mit dem anderen erleben. Man weiß jetzt, wie kostbar das ist, angesichts der Endlichkeit, angesichts der verrinnenden Zeit. Meine Frau und ich, wir sind beide 75, wir sagen immer wieder, wie schön ist es, dass wir uns haben. Das ist ein ganz großes Glück, das wir nicht mehr selbstverständlich nehmen. Und natürlich sind auch die Persönlichkeiten dann einfach gereifter. Es ist nicht mehr dieser endlose Tanz um das eigene Ego, um die Selbstdarstellung. Auch so Dinge wie reine körperliche Schönheit, die verlieren an Bedeutung. Das wird einfach schwächer. Ich hätte lieber eine intelligente Frau mit einem Buckel als eine Schönheit, die flach ist. Und das prägt sich dann so außerordentlich aus. Auch die Zärtlichkeit wird im Zweifelsfall bedeutsamer als die reine Sexualität, ohne dass die jetzt unwichtig wäre.
Was kann geschehen, wenn Menschen erst in der Lebensmitte einander finden, die ihrem ganzen Wesen nach von vornherein wie geschaffen füreinander seien? Es ist ungerecht und unfair, die Formel, bis dass der Tod euch scheidet, unverändert beizubehalten, wenn die Zeitpause bis zum Tod sich so weit dehnt, dass eine vollkommen veränderte Situation dadurch geschaffen wird.
Eine Aussage des katholischen Theologen und Psychoanalytikers Eugen Drewermann und zugleich auch eine Kritik an der katholischen Amtskirche, der mächtigsten Hüterin der Institution Ehe. Denn nach katholischem Eheverständnis und Kirchenrecht können Katholiken kein zweites Mal kirchlich heiraten. Die erste kirchliche Eheschließung ist unauflöslich. Wer sich dennoch standesamtlich ein zweites Mal verheiratet und seine Sexualität mit dem neuen Partner auslebt, der darf nur in begründeten Ausnahmefällen wieder zur Kommunion gehen. Eine generelle Zulassung zu den Sakramenten gibt es nicht. Viele standesamtlich Wiederverheiratete fühlen sich dadurch aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen und halten diese Position der Kirche für dogmatisch und unbarmherzig. Thomas Ruster lehrt an der Technischen Universität Dortmund systematische Theologie und Dogmatik. Er erinnert an die ursprüngliche Idee der katholischen Eheauffassung.
Also nein, das ist nicht als Unbarmherzigkeit gedacht und verstanden worden, sondern als eine wirkliche Hilfe für die Paare. Man hat immer geglaubt und gedacht, dass der liebe Gott selbst eben diese Ehe so begründet und geschaffen hat und dass er den Menschen nur damit ihr Glück und ihr Bestes geben wollte und dass die Kirche eben darüber wachen muss. So hat man es verstanden, dass die Paare auch das tun, was eben für sie das Beste ist, oft auch gegen den eigenen Willen oder das eigene Gefühl. Aber der Gedanke war schon, Gott hat eben für die Menschen die bestmögliche Form geschaffen, eben diese Ehe, die auf Fortpflanzung angelegt ist und die eben lebenslang zusammenbleibt und die in Treue und Liebe verbunden ist. Und die Kirche kümmert sich darum, dass die Menschen das auch dann so machen, wie es richtig und gut ist. So ist das eben eigentlich verstanden worden. Und sicher auch war in früheren Zeiten eben der Ausschluss der zweiten Ehe nach der Scheidung von dem Gedanken getragen, eben stabile und gute Beziehungen zu stärken und eben die Leute davon abzuhalten, einer momentanen Laune oder einer vorübergehenden Krise einfach nachzugeben. Also es war jeweils nicht eine Regel der Strenge, sondern eine Regel der Güte. So war es jedenfalls immer gedacht.
Zugrunde liegt dieser Ehelehre der Gedanke, dass Gott einst eine Ordnung festgelegt hat, die ausschließlich einen Bund zwischen Mann und Frau vorsieht. Eine Ehe, die sich auf Nachkommenschaft und lebenslange Treue hin verpflichtet. Was Gott im Himmel zusammengefügt hat, soll der Mensch auf Erden nicht trennen. Ein fragwürdiger Ansatz, der heutzutage im Zeitalter der selbstbestimmten Lebensführung und Beziehungsvielfalt vielen Katholiken als überholt gilt.
diese Idee, dass Gott in der Schöpfung ein Standardformat von Beziehung festgelegt hat, ne, die ist halt problematisch. Und das gestattete der Kirche bisher nicht, andere Beziehungsrealitäten vorbehaltlos wahrzunehmen. Also Menschen, die ohne Ehe zusammenleben oder meinetwegen Menschen, die in anderen Kulturen polygam gelebt haben, haben sich immer gegen die Schöpfungsordnung versündigt. Während wir glauben heute, die Schöpfungsordnung ist eine Konstruktion, deren zeitbedingten Charakter man heute einsehen kann und die man nicht mehr aufrechterhalten muss. Das heißt also, die Kirche könnte alle Arten von Beziehungen, die existieren, erstmal gutheißen und annehmen, aber es gibt keine Norm und dann eben die Abweichung davon. Das wäre, glaube ich, der eine große Schritt, der zu verziehen ist in der Ehetheologie.
Und sie lebten glücklich bis an das Ende ihrer Tage. Nur wenigen Paaren ist dieses märchenhafte Schicksal vergönnt. Auf etwa 360.000 Eheschließungen pro Jahr kommen in Deutschland rund 170.000 Scheidungen. Das ist eine Realität, auf die sich auch die katholische Amtskirche einstellen muss, fordert Heidi Rüster, die Leiterin der katholischen Familien- und Eheberatungsstelle in Bonn. Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Rüster schrieb sie das Buch »Bis dass der Tod euch scheidet«, die Unauflöslichkeit der Ehe und die wiederverheirateten Geschiedenen. Das Geleitwort dazu verfasste Karl Kardinal Lehmann. Beide Autoren ringen in ihrem Buch um das Verständnis des Scheiterns von Ehe in einer Welt, in der vieles zerbricht. Heidi Rüster berichtet aus ihrer langjährigen Erfahrung als Ehe- und Familienberaterin.
Menschen, die vielleicht noch mal ganz besonders den Segen ihres Bundes durch Gott in der Kirche bräuchten, nämlich dann, wenn eine zweite Beziehung nach einem Scheitern nochmal mit so viel Hoffnung und Zuversicht beginnt, die wünschen sich nichts mehr als den gesegneten Bund und möchten das vor allen Dingen, weil die Aufgaben werden ja eigentlich immer größer, wenn man jetzt mal in die tatsächliche Familienwelt hineinguckt mit Patchwork-Familien, deren Familienmanagement ist so großartig, wenn es gelingt, beziehungsweise so komplex und so schwierig und stellt die Menschen, die das Leben vor einer Riesenaufgabe, die braucht alle Stärkungen, die man geben kann und denen die Sakramente zu verweigern, weil sie ja in einer ständig hartnäckigen Sünde verharren, das passt einfach nicht zu dieser vergebenden Botschaft des Evangeliums.
Das Ringen um Anerkennung wiederverheirateter Geschiedener währt in der katholischen Kirche seit mindestens 40, 50 Jahren. Der Konflikt schien lange Zeit unüberwindlich zu sein. Auf der einen Seite das Festhalten an der Unauflöslichkeit der Ehe und der Tradition der Kirche und auf der anderen Seite das Verständnis für Menschen, die nach einer Scheidung erneut eine Ehe eingehen. Doch Hoffnung leuchtet auf. In seinem 300 Seiten umfassenden Dokument mit dem Titel Amoris Laetitia, die Freude der Liebe, befasste sich unlängst auch Papst Franziskus mit der Situation der Geschiedenen. Grundsätzlich befürwortet der Papst eine Abkehr von einem oft rigiden und verurteilenden Denken in der katholischen Sexualethik. Einer seiner Kernsätze lautet:
Niemand darf auf ewig verurteilt werden, denn das ist nicht die Logik des Evangeliums.
Die Kirche müsse barmherzig sein und auch all diejenigen integrieren, deren Lebenssituation nicht dem kirchlichen Leitbild von Ehe und Familie entspreche. Wegen der zahlreichen komplexen Unterschiede der konkreten Lebenssituationen könne es gar keine allgemeingültige Regel für den Umgang mit solchen Gläubigen geben, erklärt Franziskus weiter. Und im Blick auf wiederverheiratete Geschiedene, die nach kirchlicher Lehre in schwerer Sünde leben, könne nicht mehr allgemein von einer Todsünde gesprochen werden. Priester und Bischöfe, so schreibt er, dürften moralische Gesetze nicht anwenden, als seien es Felsblöcke, die man auf das Leben von Menschen wirft.
Das Dokument enthält auch Aussagen zur kirchlichen Sexualmoral, zum Umgang mit Homosexualität und mit wiederverheirateten Geschiedenen. Papst Franziskus will grundsätzlich mehr Barmherzigkeit in der Anwendung der kirchlichen Morallehre, hält aber an den geltenden Normen zur Ehe und Familie fest. Die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften mit der Ehe lehnt der Papst ab. Es gebe kein Fundament dafür, zwischen homosexuellen Lebensgemeinschaften und dem Plan Gottes über Ehe und Familie Analogien herzustellen, heißt es in dem Dokument. Der Papst bekräftigt aber, dass jeder Mensch unabhängig von seiner sexuellen Orientierung in seiner Würde geachtet und mit Respekt aufgenommen werden solle.
In der Öffentlichkeit besonders beachtet wird die Frage, ob wiederverheiratete Geschiedene unter bestimmten Umständen wieder zum Empfang der Kommunion zugelassen werden können. Bisher war dies nur möglich, wenn sie in ihrer neuen, zivilgeschlossenen Ehe enthaltsam lebten. Ob der Papst diese Regelung mit Amoris Laetitia gelockert hat oder nicht, wird bis heute heftig diskutiert. Franziskus selbst hat bisher auf Nachfragen nicht eindeutig mit Ja oder Nein geantwortet. Allerdings hatte er indirekt den Sakramentenempfang für wiederverheiratete Geschiedene in Einzelfällen verteidigt, zugleich aber eine zu liberale Praxis abgelehnt. Für manche führt diese Haltung zu Verunsicherung und Verwirrung. Andere sind enttäuscht und bewerten dieses Schreiben des Papstes zu Ehe und Familie als zu schwach, zu zögerlich. Diese Auffassung teilt auch der Theologe Thomas Ruster.
Ja, das sehe ich auch und ich bin auch ein bisschen enttäuscht darüber, muss ich schon sagen. Er bleibt hinter dem zurück, was die Bischofssynode ihm als Vorgabe gemacht hat. Das Dokument der Bischofssynode ist ja das Dokument eines zweijährigen intensiven Nachdenkens über das Thema und die Bischofssynode sagt es zwar nicht so ganz klar, aber der Sache nach geht sie viel weiter, als der Papst dann in seiner Enzyklika geht. Wahrscheinlich deswegen, weil der Papst auch es mit gegnerischen und anderen Kräften sich nicht verderben wollte. Aber er bleibt gewissermaßen auf dem Boden der alten Ehelehre und mildert sie nur barmherzig ab. Das ist das Problem dieses Schreibens des Papstes.
Aber was müsste geschehen, damit die Kirche endlich sagt, auch die Zweitehe ist eine von Gott gewollte Verbindung?
Also die Bischofssynode zum Thema die Berufung von Ehe und Familie in Kirche und Gesellschaft, so hieß die ja, hat da einen wunderschönen Gedanken entwickelt, der auch schon im Titel, deswegen nenne ich ihn so ausführlich, zum Ausdruck kommt, dass das, was wir von Gott her als Bild einer guten Ehe vor Augen haben, eine Berufung ist, der Menschen in ihrem Leben folgen können. Eine Berufung, die sie dazu ermutigt, das einmal zu wagen. Aber Berufungen können auch scheitern oder können auch missverstanden werden oder können zwischendurch mal auf Abwege führen. Aber die Synode sagt, die Berufung bleibt immer bestehen. Gott bleibt seiner Berufung immer treu. Und da kann man jetzt sinngemäß, aber durchaus in der Logik dieses Dokuments ergänzen, in einer ersten Ehe genauso wie in einer zweiten. Das ist ein guter Gedanke. Aber diese Lehre von der Berufung hat leider der Papst nicht rezipiert in Amoris Laetitia. Gott beruft uns, eine solche wirklich große Liebe zu wagen. Und das können Menschen aufgrund der Berufung auch tun. Natürlich, dann auch zum zweiten Mal. Die Berufung geht ja nicht verloren. Die Berufung bleibt bestehen und kann dann in der zweiten Ehe genauso praktiziert werden. Das ist eine wunderbare Idee, eine wunderbare neue Lehre auch von der Ehe, die da auf der Bischofssynode formuliert worden ist und die der Papst aber nicht ganz übernommen hat.
Trotzdem, Amoris Laetitia ist ein ermutigendes Signal. Es sei aber nicht damit zu rechnen, dass die ausgegrenzten geschiedenen und wiederverheirateten Paare jetzt massenhaft in die Kirche zurückkehren, sagt Heidi Ruster. Zu viel Porzellan sei in der Vergangenheit zerbrochen worden. Aber ein Aufatmen ist in den Gemeinden schon zu spüren.
Es gibt eine Veränderung, eine ganz leichte Bewegung hinsichtlich der pastoralen Kräfte, der Teams und der Gemeindenmitglieder, dass auf einmal so etwas besprechbar ist. Das begann ja schon im Vorfeld zu dieser ganzen Familiensynode, dass mal endlich das Gottesvolk auch befragt wurde. Was habt ihr eigentlich für Einstellungen gerade zu diesen Themen? Und sie fühlt sich auch berufen, ihre Meinung zu sagen. Und da gibt es eine neue Aufgeschlossenheit, auch über Dinge nachzudenken, die vielleicht, sage ich, im Verborgenen schon längst praktiziert wurden, wie eine Segensfeier für gleichgeschlechtliche oder zweite Beziehungen, die sollen doch jetzt vielleicht auch ganz offiziell integriert werden. Warum nicht allen Menschen, die anklopfen, auch die Kirchentüre weit aufmachen und ihnen den Segen Gottes zuteil werden lassen?
Für Heidi und Thomas Ruster können die Begriffe Unauflöslichkeit und Zweitehe ohne Widerspruch nebeneinander bestehen. Die erste Ehe ist und bleibt unauflöslich und die Zweitehe ist möglich. Erst aus einem tiefen Verstehen des Wesens der unauflöslichen Ehe erwächst die Möglichkeit, eine zweite Heirat nach der Scheidung zu akzeptieren, sagen Thomas und Heidi Ruster.
Beziehungen haben immer eine Art von Unauflöslichkeit oder eben Unaufhörlichkeit, wenn sie echte Beziehungen sind. Man kommt da nicht so einfach raus und man soll auch nicht einfach rauskommen, weil da bleibt etwas bestehen. Die Beziehung zum früheren Partner, zur gemeinsam erlebten Geschichte, zu den Kindern, zur ganzen Familie, auch der Familie des Ehepartners und so weiter. Eine neue Ehe, die man eingeht, löst nicht einfach die alte ab. Das kann sie gar nicht, weil die alte ja auf ihre Weise weiter besteht. Und tritt gleichsam daneben und macht etwas anderes, eine andere Art von Beziehung, ein anderes Beziehungssystem, könnte man auch sagen. Und darum ist das keine echte Konkurrenz zur ersten Ehe.
Gerade wenn wir darauf gucken, dass eine erste Beziehung auch Eltern geworden ist, dann muss man sagen, wird es richtig augenfällig, dass man miteinander bleibt, auch die Beziehung sich weiter durchträgt durch ganz viele Lebensbereiche. Es gibt auch ganz rührende Beispiele dafür, dass man im Alter nochmal wieder ganz neu verantwortlich wird, auch wenn man längst geschieden ist, bekomme ich immer mehr mit, dass es wieder so etwas gibt, ja, den Menschen habe ich doch mal geliebt. Das kann mir doch nicht egal sein, wo der bleibt. Oder die Pflege meines Ex-Mannes, das möchte ich nicht nur den Kindern überlassen. Die sind damit ganz gut gefordert und überfordert. Ich möchte denen da zur Seite stehen. Ich bin auch verantwortlich. Und dass da ganz liebevolle Zeichen der Verbundenheit tatsächlich passieren, ob schon diese Ehe seit langem geschieden ist.
In ihrem Buch »Bis dass der Tod euch scheidet« entwickeln Heidi und Thomas Ruster einen Lösungsvorschlag. Nicht ausgeschlossen, dass dieser nach der Veröffentlichung des Papstdokuments bald in den Gemeinden zur Praxis wird.
Also unser Lösungsvorschlag ist, dass die Kirche alle Arten von menschlichen Beziehungswirklichkeiten erstmal positiv wahrnimmt und annimmt und Menschen unterstützt, ihren Weg in der Beziehung zu gehen. In Anbetracht der heutigen Vielfalt von Beziehungsmöglichkeiten. Aber dass eben nicht mehr alle diese Beziehungen, also Zusammenleben von Mann und Frau oder auch von Gleichgeschlechtlichen, immer schon gleich Sakrament sein muss. Da liegt gewissermaßen der Hund begraben oder, so könnte man sagen, liegt eigentlich das Problem, dass das Kirchenrecht ja definiert, alle Ehen zwischen Getauften sind immer auch Sakrament. Man kann dem Sakrament gar nicht entgehen und damit auch der Unauflöslichkeit und auch den Rechtsfolgen, die sich eben bei dem Eingehen einer neuen Ehe ergeben. Und wir würden eigentlich sagen, alle Beziehungen können in der Kirche existieren, aber wer eben seine Ehe als Sakrament leben will, der soll diese besondere Berufung dann auch in einem extra sakramentalen Akt öffentlich erlangen, so wie auch zum Beispiel analog ein Priester oder ein Bischof. Das würde bedeuten, dass es nur noch sehr wenige sakramentale Ehen geben könnte vielleicht. Aber auf die Masse kommt es ja gar nicht an. Im Gegenteil, der Umstand, dass viele Menschen das Sakrament empfangen oder das Sakrament feiern, ohne überhaupt zu wissen, worum es da geht, das ist ja auch etwas sehr Belastendes.
Bis dass der Tod euch scheidet. Es bleibt bei diesem Wunsch, bei diesem Versprechen, bei dieser Hoffnung. Ich will dich lieben, solange ich lebe. Das ist immer noch der schönste Satz der Welt.
Ich glaube, in dem Bewusstsein startet nur jede Liebe. Die braucht auch diesen Zuspruch für immer. Deswegen glauben wir, dass es ja kein Widerspruch ist, zweite Beziehung und Unaufhörlichkeit, weil selbst die erste Beziehung, die der zweiten vorausgegangen ist, immer noch bleibt. Es hat ganz viel damit zu tun, wie groß der Respekt ist, indem ich versöhnlich mir das Scheitern auch angeguckt habe und mit meinem ersten Partner oder Partnerin weiter auch die Kommunikation pflege, zumindest meinen inneren Frieden damit gemacht habe. Ich glaube, es liegt kein Segen drauf, wenn wir sagen, sämtliche Regularien heben wir auf und heiratet so oft ihr wollt, das will keiner. Auch unter Studierenden, die sagten alle, wenn mein Freund nicht sagt, ich will dich für immer und ausschließlich nur wir beide in Treue, nee, dann möchte ich den nicht. Also eine andere Formulierung, solange die Liebe bleibt oder solange es uns gut tut, uns beiden gut gefällt oder nur unter bestimmten Voraussetzungen, das verträgt keine Liebe der Welt.
Das reife Glück. Eine zweite Ehe ist eine Liebesreise mit Hindernissen. Sie hörten eine Sendung von Doris Weber, Redaktion Florian Breitmeier. Sie finden diesen Beitrag in der Mediathek über ndr.de/info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.